Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Berliner Tagesspiegel. Hallo Frau Sauerbrei, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Ja, Frau Sauerbrei, so vor einer knappen halben Stunde hat uns die Meldung erreicht, dass Jogi Löw nicht mehr Bundestrainer sein wird nach der EM im Sommer. Sind Sie Fußballfan?
Also ich bin so ein Gelegenheitsfußballfan, aber gerade die großen Turniere, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wo es ja auf Jogi Löw dann ankommt, die schaue ich schon, ja.
Wunderbar. Ja, das wird eins unserer Themen sein. Wir wollen nämlich den Tag gemeinsam ordnen und auf die Meldungen des Tages gucken. Und ich freue mich auf die Stunde. Mein Name ist Jana Münkel und schön, dass Sie auch zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. 2020 sind mehr Menschen in Brandenburg in den Urlaub gefahren als nach Kroatien. Und das, obwohl Kroatien eigentlich ziemlich weit oben auf der Liste der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen steht. Der Tourismusbranche geht es also ziemlich schlecht, Corona-bedingt. Und trotzdem startet heute die internationale Tourismusbörse, die ITB. Rein digital natürlich. Ein Ticket kostet 99 Euro und dann kann man sich in verschiedene Angebotsurlaubswelten reinklicken. Anna Sauerbrei ist hier bei mir zu Gast heute in der Sendung. Sie gehört zur Chefredaktion des Berliner Tagesspiegels. Frau Sauerbrei, haben Sie Reisesehnsucht?
Ja, unbedingt. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mal wieder eine Reise zu machen. Gerne auch eine Fernreise.
Wohin?
Ich bin ein großer USA-Fan. Und habe enge Kontakte auch zu dem Land. Und ich war tatsächlich im vergangenen Jahr trotz Corona dort, um über die Wahl zu berichten. Aber ich würde natürlich auch gerne dieses Jahr nochmal hinfahren, gerne auch privat.
Gut verständlich. Ja, uns zugeschaltet ist aus dem Nebenstudio jetzt Bussa Thiam. Sie kümmert sich heute für uns um dieses Reisethema. Hallo Bussa, du hast uns Zahlen mitgebracht.
Richtig. Und zwar seit 1966 gibt es ja die ITB, die Internationale Tourismusbörse. Und wie du gerade schon gesagt hast, sie startet heute, geht 4 Tage bis zum 12. März und findet dieses Jahr erstmals online als Livestream oder on demand und ausschließlich für FachbesucherInnen, AusstellerInnen, EinkäuferInnen und die Medien statt. Für das digitale Treffen haben sich mehr als 3.500 Aussteller aus 120 Ländern angemeldet und die Zahlen kommen natürlich nicht an eine physische ITB ran. Zum Vergleich 2019, da gab es rund 10.000 AusstellerInnen aus über 160 60.000 BesucherInnen. Aber auf der Homepage, da geben sie sich trotzdem kämpferisch. Ihre Mission, die globale Reisetourismus- und Hotelleriebranche, muss trotz Corona zusammengebracht werden. David Ruetz, der Chef der ITB, der spricht von neuen Ideen und Impulsen. Und ITB Berlin Now, so nennen sie sich in diesem Jahr. Und Sachsen stellt sich als offizielle Kulturdestination vor.
Ja, also schon klingt so ein bisschen so nach so einer Hinwendung zum Regionalen. Frau Sauerbrei, eine Frage an Sie. Man kann gerade ja eigentlich reisen, eben nicht nur digital, sondern man kann zum Beispiel nach Madeira. Da gibt es eine Maskenpflicht, da muss man einen Test vorweisen und bei der Rückkehr muss man in Quarantäne. Und es gibt aber außerdem drauf eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Ist es aus Ihrer Sicht vertretbar, da trotzdem einen Flug hinzubuchen, weil es geht?
Naja, also so ganz einfach ist es ja nicht, weil wenn man in Risikogebiete reist, muss man ja nach der Rückkehr nach Deutschland weiterhin in Quarantäne. Und ich glaube, Spanien zählt da weiterhin dazu, auch wenn einige der Inseln deutlich niedrigere Inzidenzen haben als so manches deutsche Bundesland im Moment. Ich finde, es kommt sehr darauf an, wie man sich dort verhält und wie man reist. Und gerade in diesen wärmeren Ländern, wo man dann viel Zeit draußen verbringen kann, wo man die Gastronomie draußen nutzen kann, wo insgesamt die Inzidenzen niedrig sind und wenn man dann nach der Rückkehr vielleicht noch ein bisschen aufpasst, nicht sofort ins volle Büro rennt oder eine Familienfeier veranstaltet, sondern vielleicht sich auch freiwillig ein bisschen mit sozialen Kontakten zurückhält, sich testen lässt, dann denke ich schon, dass es möglich ist, auch verantwortungsvoll zu reisen.
Und um dieses verantwortungsvolle Reisen hat sich auch Bussa Thiam ein bisschen gekümmert. Bussa, du hast mal geschaut, was gibt es denn für Beispiele? Was machen denn Reiseanbieter, um eben möglichst sicheres Reisen zu ermöglichen momentan?
Ja, eigentlich auch noch nicht wirklich viel. Also die TUI spricht von einem Paket. Da kann man dann zum Beispiel einfach auch seine Reise 14 Tage vorher kurzfristig umbuchen oder auch sowieso kann man die Reise ein Jahr zum Beispiel verschieben ins nächste Jahr. Ich habe mal mit dem Pressesprecher Herrn Schäfer vom Deutschen Reiseverband gesprochen und der hat auch gesagt, Stand heute, wer auf die Kanaren, also Teneriffa, Gran Canaria und Co. reisen möchte, der braucht auf jeden Fall auch den PCR-Test für die Hin- und Rückreise und der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Außerdem, wie genannt, gibt es die 10-Tage-Quarantäne-Verordnung, wenn man aus dem Risikogebiet kommt, außer in NRW, da gilt diese Regelung nicht. Aber sie fordern auch die Bundesregierung dazu aus, die pauschalen Reisewarnungen zu lockern und zu unterscheiden. Denn zum Beispiel auf Mallorca, da liegt der Inzidenzwert bei 32.
Jetzt gibt es ja noch einen anderen Aspekt, der in der Diskussion eine riesige Rolle spielt, die Frage ums Impfen. Es gibt jetzt erste Veranstalter, die haben angekündigt, dass Sonderrechte eingeräumt werden für Geimpfte. Also zum Beispiel, man darf nur das Kreuzfahrtschiff betreten, wenn man schon geimpft ist oder eben dann nur im Hotel einchecken. Ist das die Lösung, Frau Sauerbrei?
Ja, ich meine, mit der Impffrage, da hat sich auch die WHO kürzlich zu geäußert, das ist natürlich so eine Sache, weil noch ist nicht ganz sicher, wie lange der Impfschutz hält. Und es gibt zwar Hinweise aus der Studie aus Israel, wo Daten mit dem Pfizer-Impfstoff ausgewertet wurden, dass auch nach der Impfung die Übertragung des Virus deutlich geringer ist. Aber all das ist noch nicht gesichert. Von daher ist eine Impfung jetzt kein absoluter Schutz gegen eine Erkrankung auf unbestimmte Zeit. Das kann man einfach noch nicht so sagen. Und es ist auch noch ungesichert, ob man nicht trotzdem noch andere Leute anstecken kann. Grundsätzlich aber finde ich es richtig, für Geimpften sozusagen mehr Rechte wieder zu gewähren als Nicht-Geimpften. Das ist einfach eine Riesenchance, auch die Wirtschaft und gerade die schwer geschlagene Tourismusbranche wieder ein bisschen anzukurbeln. Und es ist auch einfach das Recht dieser Menschen, dass wenn sie nicht gefährlich sind und sich nicht selbst gefährden, dass sie dann doch tun und lassen können, was sie möchten, zum Beispiel in den Urlaub fahren oder mit einem Kreuzfahrtschiff herumschippern.
Sagt Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Danke bis hierhin und auch danke an Bussatiam für die Information.
Danke.
Corona führt ja dazu, dass wir uns Fragen stellen müssen, die wir uns vorher nicht stellen mussten, dass wir Aufgaben angehen, sowas wie diese Impfdebatte, die vorher auch überhaupt nicht absehbar war. Und wir haben ja gerade zum Beispiel mit meinem Gast Anna Sauerbrei von dem Tagesspiegel über die Frage des Reisens gesprochen. Also darf man reisen, darf man Freunde besuchen oder nicht? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Und die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, die hat sich mal viel grundsätzlicher über diese Fragen Gedanken gemacht. Die hat sich gefragt, was die Corona-Krise eigentlich mit der Gesellschaft macht. Und ihre These ist, Corona führt in unserer Gesellschaft zu einem Verlust des Politischen. Frau Sauerbrei, wir hören einfach mal zusammen rein, was Ulrike Gero dazu zu sagen hat. Und danach sprechen wir drüber.
Die Regression des Politischen auf die Garantie der Gesundheit und die Messung der politischen Verfasstheit einer Gesellschaft in epidemiologischen Richtwerten ist buchstäblich Zivilisationsverlust. Denn es reduziert das bürgerliche Dasein auf das Menschsein, auf die nackte Kreatur. Dieser aber ist kein politischer Begriff. Es ist höchste Zeit, nach einem Jahr Lockdown wieder über die politischen Ziele einer lebendigen Zivilisation in Europa nachzudenken, die über R-Werte, Maskenpflicht und Impfpassdiskussionen zur Wiederbelebung des Tourismus hinausgehen.
Frau Sauerbrei, ich fasse mal kurz zusammen, wie ich das verstehe. Aus meiner Sicht sagt Ulrike Gero da, dass politische Themen nur noch Gesundheitsthemen sind, Gesundheitsschutzthemen und dass das zu einem Zivilisationsverlust führt, weil eben unter anderem andere Themen vernachlässigt werden. Stimmen Sie Ulrike Gero dazu?
Also ich verstehe absolut dieses Unwohlsein, die Reduktion auf ein Thema und auch die Reduktion auf die Priorität der Gesundheit. Ich finde das völlig in Ordnung. Wir sind in einer Notlage. Wir haben so eine Pandemie noch nie erlebt. Und ich glaube, es gab ja tatsächlich sehr reale Gefahren für die Politik abzuwehren. Denn auch der Schutz des Lebens, der Schutz der Gesundheit der Bürger ist natürlich eine ganz zentrale Aufgabe von Politik. Von daher würde ich auch nicht sagen, dass das unpolitisch ist oder außerhalb des Politischen. Aber ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt, dass man sich angewöhnt, vor allem in den Kategorien, die Frau Geruria ja auch nennt, zu denken. So ein bisschen kommt mir das vor, als sei es im Moment schon so. Wir haben so ein bisschen verlernt zu sehen, was sind eigentlich unsere Prioritäten. Am Anfang der Pandemie war ja das Hauptargument, wir müssen eine Überlastung der Intensivstationen verhindern, wir müssen unnötige Tote verhindern und weiterhin den besten Gesundheitsschutz liefern. Und ich glaube, aus diesem Denken wieder rauszukommen, im Moment sinken ja die Todeszahlen und trotzdem klammern wir uns noch so stark an die Inzidenzen und haben Angst davor, vorsichtig auch mit Öffnungen herumzuprobieren. Da sehe ich schon so eine Art Gewöhnungseffekt und auch eine Priorität von Gesundheitspolitik, die vielleicht was Ungutes bekommt langsam, ja.
Aber führt das aus Ihrer Sicht zu einem Verlust des Politischen? Weil es ist ja zum Beispiel so, ganz viele, oder wir haben jetzt die Pflicht, Maske zu tragen, aber das führt aus meiner Sicht ja auch zu so einem Bewusstsein, dass man solidarisch in dieser Gesellschaft handeln kann, auch mit kleinen Dingen. Also eigentlich eher so ein wirklich politischer Akt auch.
Ja, es ist ein seltsames Paradox. Also einerseits natürlich die Reduktion auf dieses andere Thema, aber das würde ich auch so sehen, die Solidarität, zu der die Bürger aufgefordert waren und die viele Menschen ja auch gelebt haben, auch die sehe ich absolut nicht als etwas Unpolitisches und auch nicht Unzivilisatorisches, sondern das macht ja gerade Zivilisation, Gesellschaft aus, dass man gemeinsam handelt und sich gegenseitig in Schutz nimmt. Und ich finde auch, der Alltag der Bürger ist ja in gewisser Weise auch auf sehr extreme Art politisiert worden. Wir haben mittlerweile eine ganz kurze Leitung zwischen politischer Entscheidung und den Effekten, die das auf das Leben der Bürger hat. Und ich glaube, dadurch kam schon so ein neues Bewusstsein auch für die Wirkmacht von Politik in das Leben vieler Bürger. Normalerweise haben Gesetze, die im Bundestag erlassen werden, ja eher langfristig irgendeine Wirkung. Da wird ein erneuerbares Energiengesetz erlassen und ein paar Jahre später spüren die Bürger das bei langsamen Anstieg auf den Stromrechnungen zum Beispiel. Jetzt ist es so, dass eine neue Corona-Verordnung erlassen wird und zwei Tage später sind die Läden dicht. Also da kam, glaube ich, schon auch so ein ganz neues Bewusstsein für das Politische und auch ein Durchschlagen von Politik auf den Alltag der Bürger.
Und trotzdem ist es ja so, dass da Bund und Länder viel Kritik einstecken müssen. Denn die entscheiden, haben diese Corona-Verordnungen ausgearbeitet und der Bundestag darf das dann, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen platt, das dann noch abnicken. Ist das dann nicht so, dass demokratische Prozesse nicht mehr greifen können und eigentlich eher dieses Politische vielleicht anders vermittelt wird als vorher?
Das würde ich nicht so sehen. Also alle Verordnungen basieren ja letztlich auf dem Infektionsschutzgesetz. Das wurde ja auch als unzureichend empfunden und ist dann aber auch im Zuge der ganzen Debatte um die Demokratisierung dieser Politik nochmal novelliert worden unter Einfluss des Bundestages. Und die politische Debatte um das richtig oder falsch findet ja auf ganz vielen Ebenen statt und hat natürlich auch einen Einfluss auf die Verordnungen, die jetzt erlassen werden oder nicht erlassen werden. Das würde ich gar nicht so kritisch sehen.
Die Union, die kann negative Schlagzeilen im Moment überhaupt nicht gebrauchen. Am kommenden Wochenende sind nämlich Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Union kommt aber aus diesen negativen Schlagzeilen nicht raus. Denn seit mehr als 2 Wochen gibt es Diskussionen über eine Maskenaffäre. Und 2 Politikern wird vorgeworfen, 6-stellige Provisionen für die Vermittlung eines Maskendeals oder mehrerer Maskendeals erhalten zu haben. Und ich schaue jetzt gemeinsam mit Frau Sauerbrey auf diese Diskussion und wie damit umgegangen wird. Und aus der CSU kommt im Moment diese Forderung, zum Beispiel vom CSU-Abgeordneten Michael Fries.
Es bedarf eines Verhaltenskodex, dem sich die Kollegen unterwerfen. Wenn sie für die Union Politik machen wollen, dann muss klar sein, dass es Compliance-Vorschriften gibt, bei der genau solche Fragen der Kontaktaufnahme über jeden Zweifel erhaben sind.
Also Frau Sauerbrey, Michael Frieser von der CSU fordert einen Verhaltenskodex in der Union. Ist das eine gute Idee?
Ja, ich meine, solche Compliance-Regeln sind, glaube ich, immer eine ganz gute Idee. Im Fall Nüsslein, würde ich sagen, geht es ja tatsächlich um Dinge, die schlicht und einfach illegal wären, wenn sich denn der Vorwurf erhärtet. Da geht es um Bestechung und versuchte Bestechung von Mandatsträgern. Er hat ja tatsächlich möglicherweise über eine Firma eine Provision erhalten dafür, dass er Kontakte vermittelt hat. Das ist, glaube ich, auch ohne Verhaltenskodex schlicht und einfach falsch und möglicherweise illegal. Aber natürlich gibt es da vieles und der Fall Löbel zählt eher in diese Kategorie. Er hat ja nicht einen Deal zwischen einer Behörde und einem Privatunternehmen vermittelt, sondern zwischen verschiedenen Privatunternehmen und soll dafür eine Provision erhalten haben. Das ist natürlich etwas, was schon viel schwieriger zu fassen ist, denke ich, mit rechtlichen Mitteln, wo man eher fragen kann, wo hört denn die Aufgabe des Mandatsträgers auf, auch Kontakte zwischen Unternehmen herzustellen oder sich in irgendeiner Weise positiv für Mittelständler zum Beispiel in seinem Wahlkreis einzusetzen? Und wo fängt sozusagen das Geschmäckle an oder auch einfach das Falsche an?
Und meinen Sie aber, da braucht es wirklich einen Verhaltenskodex mit ganz klaren Regeln? Kann man nicht erwarten, dass zum Beispiel der, ich nenne es mal, der moralische Wertekompass reicht, um zu wissen, was geht und was geht nicht?
Naja, das einfach mal zu kodifizieren, finde ich jetzt prinzipiell keine schlechte Idee. Ja, auch anscheinend, weil es da einen großen Graubereich gibt, in dem Abgeordnete immer schon handeln. Also sehr viele Abgeordnete, das kann man ja auch auf abgeordnetenwatch.de nachlesen, haben Nebentätigkeiten und die sind immer wieder schon mal in Verruf geraten oder bewegen sich in dieser Grauzone, weil da nicht mehr klar ist, wessen Interessen vertritt eigentlich der Abgeordnete, die der Bürger oder die von ganz bestimmten herausgehobenen Bürgern oder Unternehmen, mit denen er auch gleichzeitig Geschäftsbeziehungen pflegt. Und das nochmal zu versuchen zu ordnen, finde ich, ist auf jeden Fall der Mühe wert.
Und reicht da aber nicht das Abgeordnetengesetz und die Verhaltensregeln des Bundestages, die es ja gibt? Also es ist so, dass ein Bundestagsabgeordneter, eine Bundestagsabgeordnete auf der Seite angeben muss, welche Nebentätigkeiten sie oder er ausübt. Also da geht es von Stufe 1 bis 3.500 Euro Einkünfte bis zur Stufe 10 mehr als 250.000. Warum reicht das nicht?
Naja, ich glaube, es ist ja tatsächlich, also wenn man jetzt ganz konkret nochmal den Fall der Maskenbeschaffung sich anschaut, ist es ja schon so, dass Abgeordnete, und da ist die CDU einerseits besonders stark und deswegen ist sie vielleicht auch jetzt besonders betroffen, schon aufgerufen sind, für ihren Wahlkreis und damit auch die wirtschaftlichen Interessen in diesem Wahlkreis irgendwie zu vertreten. Und wenn jetzt jemand einfach weiß, okay, hier gibt es ein Unternehmen, das kann solche Masken herstellen in meinem Wahlkreis und die Masken werden tatsächlich auch gebraucht, es ist ja prinzipiell nicht verkehrt, zu sagen, hier, ich stelle den Kontakt her zu Staatssekretär XY im Gesundheitsministerium, mal gucken, ob der eure Sachen brauchen kann. Es wird dann halt sehr schnell schwierig, wenn Masken zum Beispiel zu überteuerten Preisen angeboten werden. Auch da hat der Spiegel ja zum Beispiel Dinge aufgedeckt, dass CSU-nahe Lobbyistin Masken zu wirklich sehr hohen Preisen ins Spiel gebracht haben. Und in diesem Grenzbereich dann nochmal Grenzen zu ziehen, das finde ich richtig. Und prinzipiell kann man natürlich auch nochmal, das wird ja jetzt auch mit dem Lobbygesetz, auf das sich die CSU jetzt und CDU jetzt auch endlich eingelassen haben, vielleicht nochmal ein bisschen verschärft fragen, wie ausreichend überhaupt auch dieses Angeben von Nebentätigkeiten auf der Seite des Bundestages ist. Also da werden ja sehr große Kategorien gebildet. Auch da könnte man sagen, warum nicht ganz genau angeben, mit welchem Unternehmen welcher Vertrag besteht. Also warum werden da überhaupt solche großen Kategorien von Beträgen? Und es ist ja schon ein Riesenunterschied, ob jemand 3.000 oder 15.000 Euro für etwas bekommt.
Ein besser ausgestaltetes Lobbyregister, eine Idee von Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Bundestrainer Joachim Löw wird nach der EM sein Amt als Bundestrainer nach 15 Jahren aufgeben. Diese Meldung, die kam vor einer guten Stunde. Eigentlich wäre sein Vertrag noch bis zur WM 2022 gegangen. Eine Nachricht, die sicherlich für viel Gesprächsstoff sorgt. Und Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel ist mein Gast in dieser Stunde. Und Frau Sauerbrei, man muss kein riesiger Fußballfan sein, um diesen Moment noch in Erinnerung zu haben.
Schürrle, der kommt an!
Ja, Ja, das war einer der größten Momente in Joachim Löws Karriere. Mario Götzes 1:0 gegen Argentinien in der 113. Minute. Deutschland hat gewonnen. Frau Sauerbrei, haben Sie den WM-Sieg noch in Erinnerung?
Ja, doch. Also ich schaue nicht sehr viel Fußball, aber wie eingangs gesagt, die EMs und WMs verfolge ich dann schon. Und ich erinnere mich auch an das Spiel. Noch besser erinnere ich mich allerdings an dieses wahnwitzige Halbfinale in der WM 2014, Deutschland gegen Brasilien 1:7. Ich weiß noch, dass ich damals im Mutterschutz war und immer Probleme hatte, so lange wach zu bleiben, bis die Spiele dann tatsächlich auch anfingen. Und hatte so ein bisschen digital versetzten, verlangsamten Empfang und bin immer wieder aufgeschreckt worden von dem Jubel draußen auf der Straße, wenn wieder eins von diesen 7 Toren fiel und habe es dann aber immer noch rechtzeitig wieder sehen können, weil ich dann wieder wach war.
Ja, und uns zugeschaltet ist jetzt Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Frau Schweizer, nach dem WM-Sieg 2014 musste Joachim Löw sich ja immer mehr Kritik anhören. Hat er jetzt mit dieser Ankündigung, nicht mehr anzutreten, sage ich jetzt mal, den richtigen Zeitpunkt erwischt für seinen Rückzug?
Ja, also den Eindruck hat man jetzt schon, es war vielleicht sogar höchste Zeit. Also bei allen Verdiensten, man hat schon länger und nicht erst bei diesem 0:6 Debakel im Herbst gegen Spanien gedacht, ja, da könnte vielleicht jetzt so langsam mal ein Trainerwechsel anstehen und der Druck, der ist ja danach auch gewachsen. Man muss ganz allgemein sagen, es ist unangenehm geworden für Joachim Löw, wenn man ehrlich ist, schon über mehrere Jahre hinweg, also spätestens seit dem frühen Ausscheiden bei der WM in Russland 2018 waren ja Rufe nach einem neuen Impuls auf der Bank des Bundestrainers laut geworden. Der personelle zweite Umbruch in der Nationalmannschaft nach dem WM-Erfolg, dann die mangelnden Erfolge der vergangenen Monate, wenn nicht Jahre, das waren schon dicke Brocken. Und vergessen ja auch noch der Rauswurf der Weltmeister Boateng, Hummels, Müller. Das wird ja zum Teil bis heute diskutiert. Ja, und Deutschland, muss man einfach so sagen, steht momentan nicht mehr an der Weltspitze fußballerisch. Und das gutiert die Fußballnation nicht. Auch wenn mit etwas Abstand, denke ich, sein WM-Erfolg und dann auch die ganzen Halbfinals, in die man sich ja davor unter ihm auch gespielt hatte, in Erinnerung bleiben werden.
Haben Sie denn schon ein Gefühl dafür, wer der Nachfolger wird?
Ja, also es ist jetzt vermutlich wenig überraschend, wenn ich als erstes den Namen Jürgen Klopp sage. Das ist ein echter Dauerbrenner. Er war in Mainz Trainer, er war in Dortmund Trainer und durchaus sehr erfolgreich. Er ist ein Sympathieträger, ein Trainer, der inzwischen ja auch international ein sehr großes Ansehen genießt. Er hat mit dem FC Liverpool vorletztes Jahr die Champions League, letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen. Gerade ist sein Club aber in der Krise, am Wochenende die 6. Heimpleite in Folge kassiert. Und da gab es in den Medien eben schon Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied von Jürgen Klopp. Man muss jetzt der Yellow Press in Großbritannien nicht allzu viel da zugestehen und allzu viel Wahrheitsgehalt vielleicht auch immer. Aber er hat eben schon auch immer wieder mal durchblicken lassen, dass die Aufgabe für ihn reizvoll wäre. Ansonsten kann ich jetzt vielleicht noch zwei Namen in den Raum werfen. Ist natürlich Glaskugel, aber der Name Hansi Flick, der steht schon im Raum. Der ist heute beim FC Bayern Erfolgstrainer und er hat aber, das ist ja auch unvergessen, 2014 als Löws Assistent den WM-Titel mitgeprägt. Ein anderer Name wäre der des früheren Leipzig-Trainers Ralf Rangnick. Der ist für Detailversessenheit bekannt und sein Vorteil wäre, dass er jetzt momentan keine Vertragsbindung hat. Aber es ist natürlich auch so, es muss jetzt erstmal eine EM gespielt werden und das wird eine ganz schwierige Aufgabe jetzt auch für den DFB, da praktisch so zweigleisig irgendwie zu fahren.
Ja, und vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss. Vielleicht schafft es Jogi Löw noch, die Marke von 200 Länderspielen als Chefcoach zu erreichen. Bis jetzt hat er 189 geschafft. Heute Nachmittag steht die erste größere Rede zu den transatlantischen Beziehungen von Bundesaußenminister Heiko Maas an. Biden ist ja erst seit 20. Januar im Amt und deswegen schauen wir interessiert auf diese Rede, erwarten wir die interessiert, weil sie als Neubeginn der transatlantischen Beziehungen gewertet werden könnte. Frau Sauerbrei, Sie selbst sind US-Kennerin, haben es ja vorhin auch schon erwähnt, Sie waren auch zur Wahl in den USA. Wenn Sie jetzt Heiko Maas Redenschreiberin wären, mit welchem Thema würden Sie einsteigen?
Also ich glaube, die große Aufgabe ist zunächst mal die Umarmung zu erwidern, die Europa jetzt seit Beginn der Amtszeit von Joe Biden erlebt hat. Joe Biden hatte schon mehrfach die Gelegenheit, größere außenpolitische Reden zu halten. Er hat sich hier an das europäische Publikum gewandt bei der diesmal sehr klein ausgefallenen digitalen Münchner Sicherheitskonferenz im Februar. und hat dort wirklich ganz weit die Arme ausgebreitet, die Bedeutung der Partnerschaft zwischen Europa und den USA betont, als Eckpfeiler der amerikanischen Außenpolitik bezeichnet. Er hat sich zur NATO bekannt und alles, was irgendwie kritisch sein könnte, zum Beispiel Nord Stream 2, ausgeblendet. Und ich denke, erstmal diesen Schritt zu gehen, um die Partnerschaft zu erneuern, das wird wahrscheinlich das Ziel auch dieser Rede heute von Heiko Maas sein, das zu erwidern.
Sie haben gerade ja Nord Stream 2 schon erwähnt. Das ist ein Konfliktthema, also ein Thema mit so ein bisschen Sprengstoffpotenzial, sag ich mal. Ist ja so, dass Deutschland diese Pipeline weiterbaut, russisches Gas fördern möchte, die USA möchte das eigentlich stoppen. Was gibt es noch für Themen mit Konfliktpotenzial, die dann vielleicht auch irgendwann zur Sprache kommen müssen?
Also natürlich weiterhin auch die Handelspolitik. Also erste Schritte sind da beide Seiten schon gegangen, wieder aufeinander zuzugehen. Es gibt ja einen Konflikt um amerikanische Staatshilfen für Boeing. Dadurch fühlt sich Europa und Airbus benachteiligt. Beide Seiten hatten Strafzölle verhängt. Die wurden nun auch in einem ersten Schritt der Freundschaftsbekundung zunächst wieder aufgehoben. Trotzdem gibt es da natürlich weiterhin auch Konflikte zwischen den beiden Ländern. Ich habe das Gefühl, dass man sich relativ einig ist, was die Politik angeht in Richtung China. Also sowohl Biden als auch zuletzt die Heiko Maas und die Bundesregierung betonen immer, es ist natürlich einerseits, sie es mit einem systemischen Rivalen zu tun hat, wie es jetzt in der offiziellen Sprache der europäischen Außenpolitik heißt, die auch Heiko Maas immer wieder verwendet, dass es aber andererseits auch ein Kooperationspartner sein muss, eben in Handelsfragen oder eben auch in der wichtigen Frage der Klimapolitik. Das hat auch Biden jetzt in einer ersten größeren außenpolitischen Rede im Februar so gesehen. Konflikte wird es, glaube ich, tatsächlich gerade zwischen nicht der EU als Ganzes, aber zwischen Deutschland und den USA beim Thema Russland geben. Also da sehe ich bisher eine sehr harte Rhetorik von Seite Bidens und auch seines Außenministers Antony Blinken in Richtung Russland. Man werde sich nichts mehr gefallen lassen, hat Biden gesagt. Man werde nicht, und das ist eine Anspielung auf Trump, sich auf den Rücken rollen wie ein Hund und sich von Russland Interventionen bei den Wahlen gefallen lassen und so weiter. Und da ist ja gerade die SPD, also die Partei von Heiko Maas, immer auf einem deutlich umsichtigeren Kurs mit Russland. Da gibt es eben noch die alte Vorstellung von der Politik des Wandels durch Annäherung. Und da wird eher die ausgestreckte Hand betont. Also da könnte ich schon vorstellen, dass es eben ganz konkret bei Nord Stream 2, aber auch in anderen Themenfeldern da Differenzen geben wird.
Sie haben zu Beginn gesagt, Sie würden diese Rede mit dieser erwidernden Umarmung einsteigen, natürlich Corona-konform sozusagen, denn es ist ja eine digitale Rede. Maas empfängt nämlich heute Vormittag noch seinen bosnischen Amtskollegen in Berlin. Was denken Sie, also um eine Umarmung zu machen, aber um auch diese Konfliktthemen zu umschiffen oder sogar explizit anzusprechen, ist das was anderes, wenn da eine digitale Rede gehalten wird, im Unterschied zu einem eigentlichen Besuch?
Ich glaube, das hat eigentlich macht wenig Unterschied. Also der Besuch muss natürlich irgendwann folgen und die Bilder, die bei solchen Besuchen entstehen, sind auch wichtig. Ich denke schon, dass Joe Biden, sobald das irgendwie möglich ist, er ist ja geimpft, im Gegensatz zum Beispiel zur Bundeskanzlerin, er auch eine große Europareise in Angriff nehmen wird. Das sind natürlich auch nochmal wichtige Begegnungen. Dann auch wahrscheinlich irgendwann zwischen den Außenministern. Heiko Maas hat auch gesagt, er kennt zum Beispiel seinen Gegenüber Antony Blinken noch gar nicht persönlich. Ich glaube schon, dass das nicht zu unterschätzen ist in der Diplomatie, wie viel Wert dann auch solche persönlichen Beziehungen haben. Heute, das ist ja zunächst mal eine Rede bei einem Think Tank, so ähnlich wie Bidens Rede jetzt auch zunächst mal eine digitale Rede bei einer Konferenz war. Nichtsdestotrotz wird da ein Ton gesetzt und das wird durchaus ja in diplomatischen Kreisen auf beiden Ländern wahrgenommen und bildet sozusagen die Grundlage dann für die persönlichen Gespräche, die hoffentlich irgendwann wieder möglich sind.
Meine Stunde mit Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel ist fast rum. Frau Sauerbrei, die Museen können zum Teil wieder öffnen. Es ist zum Beispiel so, dass seit heute das Museum Ludwig in Köln eine große Andy Warhol-Ausstellung wieder eröffnet. Und da ist am Samstag der Server abgestürzt, weil so viele Menschen einen Termin machen wollten fürs Museum. Haben Sie denn hier in Berlin ein Museum, wo Sie sich super doll drauf freuen, wieder reingehen zu können bald?
Ja, also vor allen Dingen mein Sohn freut sich, glaube ich, schon wieder auf die Öffnung des Technikmuseums. Das haben wir jetzt gerade im Winter schmerzlich vermisst. Da gehen wir nämlich eigentlich bei schlechtem Wetter im Winter sehr häufig hin. Er ist ein großer Roboter-Fan und da kann man ganz tolle Roboter in Action beobachten.
Ja, dann hoffe ich, dass da nicht die Server zusammenbrechen, wenn Menschen sich für Termine registrieren möchten. Dann würde ich Ihnen, wenn das dann hoffentlich bald wieder geht, ganz viel Spaß im Technikmuseum. Und ich bedanke mich, dass Sie hier in dieser Stunde bei mir zu Gast waren.
Danke, gerne wieder.
Ja, und mein Name ist Jana Münkel. Auch schön, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Auch vielen Dank an Sie.